Good morning, Endoscopy.
Der Endo-Podcast mit Alexander Meining und Gästen.
Liebe Endoskopierende, liebe Freundinnen und Freunde der Endoskopie, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge, der Folge Nummer 75 unseres Endo-Podcasts Good Morning Endoskopie. Das Thema, über das ich heute spreche, ist ein alltägliches Thema, welches jedoch relativ kurz kommt, obwohl es doch erhebliche Auswirkungen auf unsere tagtägliche Praxis hat. Wir reden über Ergometrie in der Endoskopie. Was lässt sich hier optimieren? Und mein heutiger Gesprächspartner, den ich hierzu begrüßen darf, das ist Benjamin Walter vom Endoskopie-Klinikum Ulm. Hallo Ben, schön, dass du mitmachst.
Hallo, freut mich, wieder dabei zu sein.
Richtig, wir kennen dich ja schon von Folge 59. Das war auch eher so ein umfassenderes Thema, ein allgemeines Thema, sowohl für die Assistenz als auch für den Arzt. Und da haben wir über Team Timeout gesprochen. Kam übrigens auch sehr gut an, dieser Podcast. Und ich bin mir fast sicher, dass nach dem letzten Podcast, wo es eher sehr depressiv war über das, ja, den tiefen Fall der Spiralenteroskopie, wir wieder jetzt was Positives haben, wo wir uns vielleicht aufbauen können, dass hier nämlich eventuell auch Verbesserungen für das gesamte Team in Aussicht sind. Erste Frage ist jedoch, momentan ist es ja schon noch so, dass es ein Problem ist. Und du hast ja selber mal eine Arbeit geschrieben, hast ja selber auch mal eine Umfrage gestartet, eben zu der Häufigkeit von muskuloskeletalen Beschwerden in der Endoskopie. Und das scheint ja was zu sein, was relativ häufig ist, auch zum Teil mit entsprechenden Ausfällen zu vereinbaren ist. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie häufig kommt es denn dazu und was sind denn das für Beschwerden, die da berichtet werden?
Ja, also tatsächlich war es so, dass wir eine deutschlandweite Erhebung gemacht haben. Der Niklas Sturm hat damals die Daten zusammengetragen. Das war eine Studie mit der freundlichen Unterstützung von der DGVS. Und da haben wir so ein bisschen abgefragt, die Endoskopiker, habt ihr Probleme, wenn ja, wo? Und die Zahlen, die wir dann bekommen haben, die waren zum einen ziemlich erschreckend, aber auf der anderen Seite auch nicht anders als das, was man so im internationalen Vergleich sieht. Also es ist so, dass uns rückgemeldet wurden, dass von den deutschen Endoskopikern also mehr als 2/3 Probleme mit dem muskuloskeletalen Bewegungsapparat haben und das auch auf ihre Tätigkeit in Endoskopie zurückführen können. Und wo es jetzt zwickt beim deutschen Endoskopiker, da kann man so ein bisschen eine Hitliste machen. Also die Top 5 waren letztendlich, wenn wir von oben nach unten runtergehen, einmal das Genick, dann die Schulter. Was auch kam, ist das Daumengrundgelenk, kann man sich auch gut vorstellen. Der untere Rücken, die Hüfte und das Knie. Heißt nicht, dass es nicht noch andere Gegenden gab, die kaputt sein können oder die schmerzen können, aber das waren sozusagen die Top 5, wo es endoskopisch assoziiert klemmen kann.
Und du hast dir sogar berichtet, dass manche auch entsprechend arbeitsunfähig waren beziehungsweise dauerhaft Schmerzmittel einnehmen müssen. Das kannst du auch nochmal bestätigen.
Ja, tatsächlich. Auch das waren erschreckende Zahlen. Also es war so, dass bis zu 30% der Rückmeldungen waren, dass in irgendeiner Form ihre endoskopische Arbeit darunter gelitten haben. Also das ist jetzt nicht, dass die Mehrheit gleich einen Gelenkersatz gebraucht hat, aber wenn man gefragt hat, brauchen Sie Schmerzmittel, weil es da wehtut, oder ist es das etwas, wo Sie sagen müssen, Sie mussten da irgendwie Ihr Endoskopieprogramm reduzieren oder in irgendeiner Form kürzer treten, dann waren das relativ viele Leute. Und da muss man natürlich sagen, das ist natürlich dann auch irgendwann ein sozioökonomisches Problem, wenn du überlegst, ich kann diese und jede Untersuchung nicht anbieten, weil der Endoskopiker, die Endoskopikerin schmerzbedingt das nicht durchführen kann.
Hast du denn zufällig auch eine Idee, wie häufig das bei der Assistentin auch auftreten kann? Also die tragen ja auch Röntgenschürzen. Gut, die halten jetzt nicht ständig das Endoskop, aber müssen dafür assistieren. Es ist ja immer dieser repetitive Aspekt, also immer der gleiche Bewegungsablauf, nehme ich mal an.
Ja. Ja, also tatsächlich, es unterscheidet sich ein bisschen nach Berufsgruppe, da hast du absolut recht. Wenn es jetzt um Rückenschmerzen geht, dann hält sich es ungefähr die Waage und das hängt wahrscheinlich tatsächlich mit Leuten zusammen, die viel in der ERCP stellen. Du kennst es selber, eine Röntgenschürze, die ist jetzt über die Jahre schon leichter geworden, aber wenn man das mal 8 Stunden am Kreuz trägt, dann ist es ordentlich. Was weniger vorkommt, sind die Probleme, die jetzt zum Beispiel im Schulterbereich auftreten durch diese Zwangshaltung vom Endoskop, da gebe ich dir völlig recht. Auf der anderen Seite sind es halt, wie du sagst, repetitive Bewegungen der gleichen Untersuchung immer wieder und immer wieder, die dazu führen, dass auch diese Berufsgruppe relevant unter diesen Beschwerden zu leiden hat.
Ja, dann kommt vielleicht auch noch das Umlagern des Patienten dazu, was ja auch ja, manchmal auch noch körperlich recht anstrengend sein kann. Ja. Gibt es denn Unterschiede, jetzt altersbezogene Unterschiede, beziehungsweise zwischen den Geschlechtern?
Unter den Geschlechtern gab es interessanterweise gar nicht so die Unterschiede. Es ist tatsächlich etwas, was eine Alterskomponente hat. Natürlich ist jemand, der jetzt seit 20, 30 Jahren am Endoskop steht, häufiger im Risiko, in irgendeiner Form eine Problematik zu haben. Aber es war nicht nur ein Alter. Also es gab auch viele Junge, die uns rückgemeldet haben. Ich habe da auch schon Beschwerden. Das ist aber sicherlich etwas, was mit dem Berufsalter zunimmt.
Ja. Ja, erschreckend. So, jetzt ist die Frage, geht es uns beiden auch so? Ich fange mal mit meinen Erfahrungen an. Also ich glaube, ich endoskopiere seit mehr als 20 Jahren. Und meine lange Endoskopiepraxis merke ich eigentlich nur bei der ERCP den Daumen. Ja, die Betätigung des Albarans.
Ja.
Das merke ich, wenn ich den ganzen Tag in der ERCP stehe und ich merke, dass mir die Füße wehtun, die Fußsohlen wehtun, einfach die Röntgenschürze lässt. Ja. Sonst bin ich komplett beschwerdefrei. Bin ich jetzt ein glücklicher Mensch oder was mache ich anders? Und wie geht's denn dir? Also du bist ja jetzt noch ein bisschen jünger als ich auch, endoskopierst vielleicht auch nicht ganz so lang. Merkst du schon was?
Also zum einen, du bist auf jeden Fall ein glücklicher Mensch, zum einen, weil du einen tollen Job hast, aber zum zweiten, also wer dich kennt, der hat vielleicht auch schon so ein bisschen eine Ahnung, warum du verschont wirst. Also du bist ein sehr großer Mensch und vielleicht hast du sehr früh schon sogenannte ergonomische Tätigkeiten unbewusst durchgeführt. Also das heißt, wahrscheinlich hast du schon sehr früh angefangen, diese Liege sehr weit hochzufahren im Vergleich zu anderen Leuten, um dir eine bequeme Position zu schaffen.
Die ist immer ganz, ganz oben. Die ist immer Maximum.
Ja, das exakt. Und der Monitor, du hast natürlich dann auch eher, um da überhaupt drauf gucken zu können, den Monitor wahrscheinlich schon mal in eine Position gebracht, wo andere Leute noch den Hals verrenken. Vielleicht war das ein Faktor, warum du verschont bliebst. Ich hoffe, dass nichts anderes dabei ist. Also es ist so, ich habe Beschwerden. Ganz ehrlich, also ich habe bei mir ist es die Schulter. Ich habe so nach so einem Endoskopietag, also nach anstrengenden Untersuchungen, wo man sich auch sehr konzentriert und auch so unbewusst verkrampft, habe ich Probleme zum Beispiel mit meiner linken Schulter. Mein Rücken ist momentan noch verschont, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das eben auch was ist, wenn man jetzt weiter viel in der ERCP steht, viel diese Röntgenschürzen trägt, dass es da ein Problem gibt. Und du hast ja von deinem Daumengrundgelenk gesprochen. Also das ist tatsächlich etwas, was bei ERCPierenden häufig vorkommt, aber auch bei Leuten, die jetzt viel Koloskopien machen und so weiter. Also dieser chronischen Zug am Baudenzug nach oben, unten, das scheint etwas zu sein, was wir als Menschen ganz schlecht aushalten.
Ja, jetzt ist es ja so, also wenn man sich das jetzt so ein bisschen vor Auge hält, wir bilden ja auch selber in der Endoskopie aus. Und wenn man sieht, gerade ein Junger oder noch ein Lernender oder eine Lernende, da hat man manchmal das Gefühl, die sind extremst verkrampft. Also in einer unglaublichen abartigen Körperhaltung zum Teil, weil man auch sehr angespannt ist. Ist das nicht vielleicht auch was, wo man noch viel mehr in der Ausbildung drauf achten sollte? Du hast ja schon gesagt, das wird ja dann irgendwann ein relevantes Problem, zum Teil auch mit Ausfällen, dann zum Teil auch, dass Endoskopien nicht durchgeführt werden. Und mir fällt das wirklich auf, dass man, wenn man mal gar nicht so sehr auf den Endoskopiemonitor blickt, wenn jemand, der gerade jetzt in seinen ersten Jahren jetzt was Neues macht, sondern auf die Person blickt, dass das Haltungen sind, die man da beobachten kann, die können nicht gesund sein. Ja?
Ja,
also, sollten wir darauf mehr achten? Ja?
Sollten wir auf jeden Fall. Also ich weiß genau, ich habe deswegen gelacht, weil ich genau sowas vor Augen hatte. Kennt man von sich selber, man kennt es von seinen Kollegen. Und der Hauptfokus, du sagst ja, man ist als Anfänger oder wenn man ein neues Verfahren lernt, man ist so fokussiert, dass das funktioniert.
Ja,
also
ja.
Wenn ich mir vorstelle, ich will an diesen Polypen hin und der liegt halt um Gottes Namen nicht da, wo er hin soll und dann macht man halt eine Ausgleichsbewegung. Und da ist man so drauf fokussiert, das Technische hinzukriegen, dass der Körper einem zu dem Zeitpunkt salopp gesagt wurscht ist. Aber genau das ist das Problem. Jetzt ist es nur so, dass ich ganz ehrlich auch von meiner Ausbildung überlege, wie oft haben ergonomische Gesichtspunkte da eine Rolle gespielt. Und ich finde, dass wir da noch viel mehr darauf achten müssen, das zu verquicken. Also dass gerade du sagst, die Jungen, die jetzt anfangen, die müssen das eigentlich gleich mitbekommen, dass die wirklich ergonomisch auch die Rückmeldung bekommen, du schau mal, wie du stehst, entspann dich mal.
Ja.
Und vielleicht ist da auch dann die Lernkurve eine gute, weil man dann nachher eben nicht rausgeht und sagt, boah, also ich habe das zwar jetzt geschafft, aber ich habe jetzt solche Schmerzen, ich kann das jetzt nicht nochmal machen.
Das sind ja zum Teil auch ganz banale Sachen manchmal. Also wenn man jetzt das Endoskop zum Beispiel dreht, ja, und man nimmt ja dann mit seiner Hand dann irgendwann so eine 360 Grad, also man ist ja dann wie so eine Schlange letztendlich. Mhm. Und statt dass man es dann einfach mal loslässt,
ja,
sieht man dann wieder, dass es aber komplett in der alten Position ist. Also du weißt, ich glaube, jeder, der endoskopiert, kann sich ungefähr vorstellen, was da zum Teil für Verrenkungen gemacht werden.
Ja.
Und ich glaube, das ist einfach was, was wir bisher nicht so richtig berücksichtigt haben. Wir machen uns dann vielleicht lustig und denken uns jetzt, was macht dann jetzt noch alles oder was macht sie jetzt noch alles, damit sie da jetzt irgendwie ins terminale Ilium reinkommt. Aber ich glaube, es ist eigentlich, und das haben ja deine Zahlen gezeigt, eigentlich nichts, wo man Spaß drüber machen sollte.
Nein.
Es scheint ja dann doch ein relevantes Problem zu sein.
Ja.
Die nächste Frage, die sich mir dann allerdings immer stellt, wenn wir solche abstrusen Haltungen annehmen müssen, ja, und das auch mit dem Versorgungsschlauch, der dann irgendwie dreifach gewickelt ist und hier ein Knoten drin ist und was weiß ich alles, ist dann vielleicht auch noch was zu optimieren an den Endoskopen, die wir benutzen. Also ich denke jetzt zum Beispiel auch mal irgendwie so eine Art Ratschmechanismus oder ich weiß nicht was, oder einfach ein Alberan, der vielleicht nicht irgendwie den Daumen zur abendlichen Lähmung führt oder so. Wo ist denn da Potenzial?
Ich glaube, da ist viel Potenzial. Also auf der einen Seite ist es natürlich so, dass wir als Anwender schon gefordert sind, uns auch zu überlegen, wie wir im Raum stehen und wie wir das Endoskop halten und Sonstiges. Auf der anderen Seite musst du sagen, und da kann ich jetzt auch auf einen Podcast verweisen, wo du dich über sogenannte Hybrid-Endoskope unterhalten hast, wo auch die Idee war, und die fand ich großartig, dass du als Endoskopiker einen für dich angepassten Handgriff bekommt. Ja. Diese Idee fand ich extrem gut, weil du wirst mir zustimmen, nicht jeder hat die Norm, die geliefert wird. Also ich meine, du brauchst ganz andere Needs als jetzt jemand, der wie ich deutlich kleinere Hände hat. Oder jemand, der jetzt zum Beispiel, ich bin jetzt Linkshänder, es gibt ja auch ganz, ganz viele Leute, die jetzt als Rechtshänder sagen, also eigentlich würde ich das jetzt lieber andersrum machen. Also da ist ganz, ganz viel Potenzial und ich glaube, da müssen wir ganz heftig als Anwender auch auf die Industrie einwirken, dass so etwas gehört wird.
Ja.
Sicherlich ist auch ein Punkt, was verbaut wird. Also es geht ja auch um, wie leicht sollte ein Endoskop sein. Also über die Jahre, also wenn man so ein ganz altes Endoskop anfasst, dann sind die ja schon noch richtig ordentlich schwer. Das ist jetzt schon besser geworden. Aber es gibt ja verschiedene Firmen, die uns jetzt auch gut vor Augen führen, dass Endoskope leichter sein können. Auf der anderen Seite ist natürlich auch wieder die Frage, du hast es ja schon gesagt, also da kommen irgendwelche die Schläuche raus, vorne, hinten. Also jetzt provokanter Ansatz oder provokante Frage, ist das Endoskop, so wie wir es jetzt haben, schon wirklich zu Ende gedacht? Oder ist es letztendlich, und da kann ich wieder auf diese in Anführungszeichen Urendoskope verweisen, die man dann so im Museum sieht, optisch hat sich ja wenig getan. Ne? Also inhaltlich, wir haben tollste Technik da drin, Bilddarstellung etc., aber es ist letztendlich doch etwas, was ich über Baudenzüge verziehe und da ist die provokante Frage meinerseits, ist das wirklich schon fertig gedacht?
Nein, also ich glaube letztendlich, mal so unter uns, ich glaube, das weiß ja eigentlich fast jeder, also dass das nicht fertig gedacht sein kann. Man muss ja überlegen, wir machen das jeden Tag, wir machen das jahrelang, jahrzehntelang und letztendlich arbeiten wir mit einer Einheitsgröße, das kann es ja nicht sein. Ja. Also das sollte sich, glaube ich, schon auch mal die Industrie hinter die Ohren schreiben, dass hier ein Bedarf besteht. Ich glaube auch insgesamt, dass das Handling auch so wie jetzt in der Hand liegt, also jetzt so ein Endoskop-Haltegriff, das ist nicht durchdacht. Ja. Das haben wir halt nur schon seit 60 Jahren so. Jetzt lassen wir es halt dabei, weil es sich halt gut bewährt hat. Aber ich glaube, unterm Strich ist da ein großer Bedarf. Und man kann ja wirklich nur hoffen, dass solche alarmierenden Zahlen, wie du sie jetzt am Anfang genannt hast, dass die da vielleicht doch auch einen Impuls bringen, dass auch dann wir als Endoskopiker sagen, also ich finde dieses Endoskop bei der Teststellung ist es wunderbar, aber wenn ich damit jetzt irgendwie das ganze Jahr über gearbeitet habe, ist es eine Katastrophe. Also das ist schon auch was vielleicht ein bisschen berücksichtigt werden soll und Individualisierung. Klar, es ist schwierig. Wie will man das jetzt für jemanden speziell anpassen. Das muss ja dann auch in die Maschine, das Gerät und so weiter. Solange wir dieses Hybridkonzept nicht haben, wird es sicherlich schwierig. Aber ich glaube, ich weiß jetzt nicht von welcher Firma, aber ich glaube, ich habe sogar schon gehört, dass es für Damen oder für Endoskopikerinnen auch schon geänderte Haltegriffe gibt mit kleineren Rädern, zum Beispiel bei der Koloskopie, ja, was ja auch absolut nachvollziehbar ist. Ben, lass uns vielleicht noch auch über die Assistenz auch reden. Was kann man denn da verbessern, sag ich mal?
Ja, also letztendlich ist es das gleiche Problem. Die Tools, auch da gibt es ergonomische Optimierungsansätze oder sollte es geben. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch jetzt das Team gefragt. Also wenn du dir vorstellst, wie du als Team vor dem Patienten stehst und wie du da arbeitest, das ist ja zum Teil auch so, dass zum Beispiel die Pflege so halb in schräger Position zu dir steht. Da ist auch die Frage, wie ist dann der Monitor? Da ist es natürlich auch wichtig, dass du den Raum nicht nur unter der Gesichtspunkt der Funktionalität planst, sondern auch unter ergonomischen Gesichtspunkten. Das ist jetzt nichts Neues. Also schon in der letzten Leitlinie Qualitätsanforderungen in der Endoskopie von 2015 ist es, glaube ich, ist klar hinterlegt, dass man den Raum ergonomisch optimieren soll. Also das heißt, dass man es schaffen soll, den Monitor in eine Position zu bringen, wo alle entspannt drauf gucken können. Also sowohl Pflege als auch Endoskopierende. Man soll so gucken, dass die Liege in der Position ist, wo du gut an den Patienten herankommst und gut arbeiten kannst. Es ist zwar schön, wenn du gut endoskopieren kannst, aber wenn deine Pflege beim Schienenmungsmanöver der Koloskopie sich einen Bandscheibenvorfall holt, um das jetzt mal salopp auszudrücken, dann ist das natürlich auch nicht ergonomisch.
Na klar.
Das heißt, es ist eine Teamaufgabe und es ist auch eine Aufgabe für uns, das zu artikulieren. Und du hast ja ein bisschen mitgekriegt, ich bin ja ein großer Freund vom Team-Timeout. Wir haben jetzt schon überlegt, ob wir das nicht in unser Team-Timeout übernehmen, also ein ergonomisches Team-Timeout. Also stehen alle bequem, haben alle die notwendigen Hilfsmittel, die sie haben. Ich hätte auch überhaupt gar kein Problem, wenn wir sagen, wir stehen jetzt nicht immer nur beim Endoskopieren, sondern wir machen einen Wechsel. Also es kann auch mal jemand sitzen. Also wo steht in Stein gemeißelt, dass wir stehen müssen bei der Endoskopie?
Nirgendwo. Ich kann mich erinnern, es gab, vielleicht immer noch den einen oder anderen, der auch bei der Endoskopie sitzt. Und man kann zumindest auch sagen, dass jetzt eine Sedierungskraft, die jetzt auf den Überwachungsmonitor blickt, die das Propofol spritzt und, sage ich mal, wenn alles gut läuft und der Patient stabil ist, dann denke ich, kann diese Kraft sicherlich auch sitzen oder vielleicht auch mal einen Hochstuhl benutzen.
Ja,
also das ist ja alles denkbar. Gibt dir da hundertprozentig recht, dass man wirklich sagen muss, man muss vielleicht die individuellen Bedürfnisse zum Teil manchmal in den Hintergrund stellen und wirklich an das gesamte Team denken. Trotzdem glaube ich, ist es ja auch so eine Sache, wenn jetzt jemand Rückenschmerzen hat, dann macht er ja auch sowas wie Krankengymnastik zum Beispiel, um die Muskulatur gezielt zu stärken, dass sie vielleicht auch belastbarer ist und dass es vielleicht auch nicht so leicht zu Fehlbelastungen führt. Da gibt's jetzt auch Ansätze. Und da darf ich ein bisschen ausholen. Ich hatte ja diesen sehr schönen Podcast mit dem Rainer Schöffel aus Linz, die Nummer 64, wo wir eigentlich mehr so über das Allgemeine gesprochen haben, über das Verhältnis Österreich zu Deutschland. Aber es kam noch eine Woche später, kam eine Mail von ihm, auch zusammen mit seiner Lebensgefährtin, seiner Frau, der Gertrude Valguni, die haben in Linz ein Endofit-Programm kreiert für Endoskopierende, vor allem, glaube ich, für die endoskopische Assistenz. Und da du natürlich der Spezialist bist, habe ich dir das gleich weitergeleitet. Ich habe ihn auch gefragt, das war okay. Und ihr habt jetzt sogar auch schon Erfahrung damit gemacht. Das würde mich jetzt auch interessieren. Also außerhalb von Linz sozusagen noch weitere Erfahrungen. Wenn du das vielleicht auch noch kurz erklärst.
Ja, das war also wirklich super. Und zwar, wir hatten ja wegen was ganz anderem gesprochen und dann hattest du eben gesagt, ja, da gibt's dieses Programm und da bin ich wirklich ganz froh gewesen, weil ich seit längerem versucht habe, irgendwo sowas herzubringen, was für uns als Endoskopiebesatzung in irgendeiner Form verwendbar ist. Es gibt ja ganz viel Übungen und Sonstiges und wir haben jetzt tatsächlich dieses Linzer Programm, nennen wir es mal so, genommen und in unseren Tagesablauf implementiert. Am Anfang kann ich berichten, da war, ja, wie soll ich sagen?
Also das heißt, in den Tagesablauf integriert, was heißt das? Ihr macht morgens und mittags gemeinsam Sport oder?
Ja, genau, das war eben das, worauf ich hinaus wollte. Also es war okay, das Problem, weil ich kam damit an und dann haben sie schon wieder gesagt, oh mein Gott, jetzt schon wieder, jetzt wenn du jetzt noch Sport machen willst hier, da kommen wir überhaupt nicht mehr nach Hause. Aber da kann ich jetzt auch gleich wieder Entwarnung geben. Also wir machen genau einmal pro Tag Sport und es handelt sich um 5 Minuten. Also es ist nicht so, dass wir jetzt in irgendein Fitnessstudio gehen und da jetzt irgendwie irgendwelche Handelsstämme oder sonstiges. Und das ist das Schöne an dem Programm. Das ist super aufgeteilt. Und zwar ist es so, dass es da auch so eine Art Wochenplan gibt. Und wir haben es so gemacht, wir haben eine Kollegin, die hat auch einen Übungsleiterschein. Also das heißt, wir machen das unter professioneller Anleitung. Und die macht diese Übungen mit uns. Und das sind wirklich auf unsere Bedürfnisse abgestimmte physiotherapeutische Anwendungen. Da geht es darum, die Schultern zu lockern. Da geht es darum, Dehnübungen zu machen für verkrampfte Muskelpartien. Also das ist wirklich sehr, sehr gut gemacht, auch sehr abwechslungsreich, weil wie gesagt, es gibt ein Wochenprogramm und da machen wir nicht jeden Tag das Gleiche. Und der Aufwand ist mit 5 Minuten, möchte ich sagen, in jeder Endoskopie umsetzbar. Dann war ein bisschen die Frage, macht es jeder für sich oder machen wir das als Gruppe? Man kann es alleine machen, das ist überhaupt gar kein Problem. Man kann das auch daheim machen, man kann das auch abends vorm Schlafengehen machen, das ist überhaupt gar kein Problem. Wir machen es im Team. Das hat auch am Anfang so ein bisschen einen Spaßfaktor gehabt. Also es hat auch eine hohe teamintegrative Komponente, aber es hilft. Also es hilft tatsächlich, und ich habe ja erzählt, ich bin leider jemand, der mit der Schulter so ein bisschen Probleme hat. Ja. Mir tut das wirklich gut.
Sehr schön.
Und dementsprechend kann ich das tatsächlich empfehlen.
Ja, das ist ja nochmal eine tolle Aussage zum Schluss. Und wir werden den Link zu diesem Programm, und das haben uns die Linzer Kolleginnen und Kollegen auch erlaubt, wir werden diesen Link in unsere Shownote packen. Und ich bin wirklich gespannt, wie häufig das dann runtergeladen wird beziehungsweise übertragen wird in die vielen, vielen deutschen Endoskopien. Wenn ich da vielleicht mal zusammenfassen, weil wir schon am Ende angekommen sind, es ist ein häufiges Problem und man sollte es wirklich nicht wegdiskutieren. Es ist was, was durchaus zu Gesundheit oder auch längerfristigen gesundheitlichen Schäden führen kann. Man kann allerdings was dagegen tun. Man muss darauf achten, auf die Einstellung des Untersuchers, die Position zum Patienten, sowohl Assistenz als auch Endoskopiker. Und wir sollten dran denken, uns vernünftig gerade hinzustellen. Ganz banal vielleicht beim Anfang, aber auch bei unserem Nachwuchs, wenn wir ihn zugucken beim Endoskopieren. Nicht immer nur so sehr auf den Monitor blicken, sondern auch gucken, wie sie oder er denn auch in welcher Position steht und das frühzeitig versuchen zu beheben. Das Zweite ist, man sollte vielleicht auch an die Industrie mal ein bisschen appellieren oder vielleicht auch da ein Ohr suchen, dass hier ein Bedarf besteht. Und last not least, was wir jetzt schon machen können, ist das, was ihr auch schon macht und was die Linzer schon machen, einfach ein bisschen Sport beziehungsweise krankengymnastische Übungen, idealerweise im Team. Macht es vorher Endoskopie in der Früh oder macht es ihr mittags? Oder?
Ja, bei uns hat sich mittags eingependelt. Also morgens war so ein bisschen so nach der Frühbesprechung und so weiter, sind auch alle so sehr verschlafen gewesen. Nee, wir machen das tatsächlich am Mittag, wenn gerade so das Mittagstief kommt.
Ja.
Das ist auch gar nicht so schlecht, das aktiviert so ein bisschen. Also mittags ist eine gute Idee, aber das muss jedes Team für sich selber bringen.
Ja. Na klar. Na gut, aber auch mal wieder ein wichtiger und interessanter Hinweis. Ich muss mich wirklich bei dir bedanken. Du überträgst es auch immer gleich alles mit einem unglaublichen Engagement in deinem Team und ich glaube, jeder profitiert davon und bin gespannt, wie sich das jetzt wieder umsetzen lässt, was wir heute besprochen haben. Und sag nochmal herzlichen Dank zu dir und bedanke mich auch bei allen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und ich hoffe natürlich auch, dass dieser Podcast jetzt Ihnen auch wirklich mal konkrete Hilfe vielleicht auch geboten hat. Denken Sie daran, wie bereits schon erwähnt, wir werden den Link zu diesem Linzer EndoFit-Programm auf unsere Shownotes präsentieren und ich hoffe natürlich sehr, dass die Probleme, die wir haben in der Endoskopie, sämtliche muskuloskeletalen Beschwerden, dadurch etwas weniger werden. Und somit bedanke ich mich bei allen und darf Sie darauf hinweisen, in 2 Wochen die nächste Folge. Wir werden dann in der Folge Nummer 76 eher wieder über was endoskopisch-histologisches reden und ich darf Jochen Weig begrüßen und er wird uns dann zur intestinalen Metaplasie im Magen berichten und dort praktische Hinweise, Tipps und Tricks geben, wie wir mit diesem häufigen Problem denn umzugehen haben. Vielen Dank, auf Wiederhören, Ihr Alexander Meining.
Wollen Sie mehr zu den angesprochenen Themen lesen? Besuchen Sie unsere Webseite www.endoscopy-campus.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, Instagram, Facebook und Twitter. Für Fragen und Anregungen zum Podcast senden Sie uns eine E-Mail an podcast@endoscopy-campus.com. Außerdem freuen wir uns auf Ihre Kommentare zu unseren Beiträgen in den sozialen Medien. Diskutieren Sie mit uns. Ihre Themen sind uns wichtig.